Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast mit dem feministischen Blick auf die Politik. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 10. Folge von Mikas Matrix. Wenn ihr den Podcast schon kennt, wisst ihr ja, wie es läuft. Für die Neuen, hier gibt es nicht nur ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau zu einem aktuellen Thema, sondern auch Geschichten aus dem Ausland, männliche Zwischenrufe, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Was denkt ihr, was beschäftigt uns Deutsche am meisten? Natürlich unsere Ängste, unsere Sorgen. In anderen Ländern macht man sich schon lange darüber lustig, spricht von der German Angst. Glaubt man Umfragen, ist eines unserer größten Sorgen die Einwanderung. Wenn wir Krise meinen, steht dieses Thema ganz oben. Wobei wir uns ja leider oft genug nicht etwa Sorgen um die Menschen machen, die zu uns kommen, sondern um uns selbst, um unseren Wohlstand, unsere Art zu leben, unsere deutsche Identität, was immer das auch sein mag. Dabei vergessen wir oft, dass kein Mensch gern seine Heimat verlässt, vor allem nicht, wenn er dazu gezwungen ist. In diesem Jahr sind weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Fast 120 Millionen, sagt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und es stimmt nun gar nicht, was Populisten und Rechtsextremisten in Dauerschleife wiederholen, dass all diese Menschen nach Europa wollen. Denn die allermeisten sind im eigenen Land auf der Flucht oder fliehen in Nachbarländer. Doch was passiert mit denen, die zu uns kommen? Flucht nach Europa und dann? Was wissen wir eigentlich über die Geflüchteten? Wie ergeht es Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um in einer besseren Zukunft anzukommen? Die vor Krieg, Gewalt, Hunger und Katastrophen fliehen, um dann zu erfahren, dass noch andere Höllen auf sie warten. Franziska Grillmeier will all das wissen. Und deswegen habe ich sie heute zu mir eingeladen. Franziska ist Journalistin und wollte mit eigenen Augen sehen, was Europa mit Menschen macht, die Schutz und Hilfe brauchen. Sie wollte hören, was Geflüchtete über ihr Leben im Lager erzählen, wollte wissen, was das für ein Leben ist. Deshalb ist Franziska vor 5 Jahren auf die griechische Insel Lesbos gezogen. Ihr kennt sie vielleicht, sie gilt ja als Ferienparadies. Aber viele Jahre gab es dort auch das größte Flüchtlingslager Europas. Über das Leben der Geflüchteten hat Franziska Grillmeier ein Buch geschrieben. Und ich will mit ihr vor allem über die Frauen reden, die sie getroffen und erlebt hat. Denn für Frauen ist Flucht und Vertreibung noch einmal gefahrvoller und bedrohlicher als für Männer. Hallo Franziska.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dein Buch heißt Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Was wirst du uns denn daraus vorlesen?
Ja, es gibt einen Teil, der nicht in Griechenland spielt, sondern in Bosnien-Herzegowina, von einer Frau, die aber davor auf der Insel war, in Moria und
auf Lesbos.
Auf Lesbos, genau. In dem Fluchtlager von Moria und dann weiterreist und sich wiederfindet mit ihrer Familie in Bosnien und dort an der kroatischen Grenze in einem Abrisshaus ist. Und zu dem Zeitpunkt war ich zusammen mit einem Fotografen, Vincent Heiges, in Bosnien-Herzegowina, um rauszufinden, was passiert mit den Leuten, wenn sie denn mal von den Inseln weg sind. Und das ist so ein kleiner Teil, den ich da vorlese.
Ich bin gespannt.
Tahere drehte die Glühbirne aus der Fassung. Die Polizei darf nicht sehen, dass wir Elektrizität haben, sagte sie. Ihre Tante beugte sich über den Ofen zum Fenster, zog den weißen Rüschenvorhang beiseite und schaute auf die nasse Feldstraße hinaus. Nichts, sagte sie und ließ sich wieder auf ihre Fersen zurückkippen. Tahere hiefte einen Kupferkessel voller Wasser auf den Ofen und schob 2 Holzstücke nach. Ich könnte schwören, da war ein Auto, sagte sie und schloss die Ofentür. Erst heute Morgen hatte die bosnische Polizei wieder eine Familie auf dem Weg zur Grenze aufgegriffen und sie in eines der Fluchtlager in der Nähe von Bihać zurückgebracht. Von Nordgriechenland aus lief Tahere mit ihrer Familie über die albanischen Berge nach Serbien, um weiter nach Bosnien-Herzegowina. Wir schaffen das nur, weil wir alle noch jung sind, sagt sie. Auf dem Weg traf sie viele Männer und Frauen mit kleinen Kindern, die ihre Eltern und Großeltern in Griechenland zurückgelassen hatten, in der Hoffnung, diese nachholen zu können, wenn sie einmal in Deutschland, Italien oder Schweden angekommen waren. Was sie an der Grenze zwischen Bosnien und Herzegowina erwartete, hatte sie jedoch nicht für möglich gehalten. Es war, sagte sie, eine Grenze schlimmer als das Meer. Sie rollte den Schlafsack ein, in dem sie gerade aufgewacht war, und ging hinaus in den matschigen Vorgarten, um frisches Wasser an der Wasserleitung an der Zufahrtsstraße zu holen. Auf einer Isomatte vor uns spielten die Kleinsten der Familie bäuchlings Karten. Sie mussten gerade mal 4 Jahre alt sein. Konzentriert schoben sie die 6 verschrumpelten Karten über den Boden. Auch bei längerer Beobachtung leuchteten mir die Spielregeln nicht ein. Tahere klopfte den Schlamm aus ihren Schuhen und hängte ihre rosa Ohrenschützer an den Nagel in der Ziegelwand. Darunter lagen fein säuberlich nebeneinander aufgereiht Zahnpasta und Zahnbürsten in den Wandlöchern. Morgen, sagte Tahere, wolle sie sich wieder auf den Weg an die Grenze machen. Es war ihre letzte Chance, in Europa anzukommen.
Danke, Franziska. Wie kommt es eigentlich, dass so wenig über den Alltag, den du beschreibst, von Flüchtlingen in die Öffentlichkeit kommt? Wir wissen ja ganz wenig über sie. Also wir wissen, dass sie flüchten. Wir kennen Bilder aus dem Mittelmeer. Wir sehen ertrunkene Menschen oder Menschen in Gefahr. Aber der Alltag?
Ja, dieses Alltägliche, das Überleben, das Aufstehen jeden Morgen und dieses Trotzdem-Sagen, ne, das passiert natürlich eigentlich jenseits der Kameras, auch jenseits der medialen Aufmerksamkeit. Wenn wir uns allein überlegen, wann kommt denn jetzt ein Fernsehteam irgendwo hin, dann ist es meistens, hat das mit einer politischen Entscheidung zu tun. Es ist, wenn
oder mit einer Katastrophe.
Oder mit einer Katastrophe. Also zum Beispiel so, wenn die türkische Regierung entschließt, die Grenzen zu öffnen, oder wenn Moria brennt. Aber also dieses Flüchtlingslager, wo wir alle diese Bilder wahrscheinlich noch im Kopf haben, wie es brannte, aber dann gar nicht so wirklich verstehen, okay, was ist denn davor eigentlich passiert? Wie kam es zu diesem Brand? Was ist die Reaktion? Ist es als Reaktion zu verstehen zu der Politik, die wir davor gesehen haben? Und wie haben die Menschen davor gelebt? Ne? Also ich glaube, dass der Brand von Moria, das war der 247. Feuer. Und das ist vielen nicht bekannt. Und gleichzeitig geht da natürlich auch die Alltäglichkeit verloren.
Und damit ja auch ein Stück Menschlichkeit.
Absolut, ja.
Von all dem, was dir geflüchtete Frauen, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema, was dir geflüchtete Frauen erzählt haben, was hat dich eigentlich am meisten berührt?
Sich etwas Privates zu schaffen an Orten, wo es nichts Privates mehr gibt. Ja. Freundschaften, Solidarität auch untereinander. Ich weiß noch, dass in der ersten Woche, ich bin 2018 nach Lesbos gezogen, auf diese griechische Insel eben, die wir dann aus den Nachrichten kannten, durch das Fluchtlager, was aber natürlich es ist die drittgrößte Insel in Griechenland. Dort kann man auch ganz getrost einfach dran vorbei gehen an dem Lager. Da muss man sich wirklich entscheiden, dort vorbeizufahren. Und ich weiß noch, dass mir eine Freundin sagte, sie ist in so einer Laufgruppe. Und dann sind wir, das war so eine Frauenlaufgruppe. Und wir sind dann da in der Früh mal hingefahren. Es war samstags um 8 Uhr morgens. Und die Frauen haben sich organisiert. Es war vor allem eine äthiopische Langstreckenläuferin, Fine, die gesagt hat, ich trommel jetzt hier die Frauen aus den Zelten, weil wir müssen was machen. Wir müssen uns bewegen, egal wie alt, egal ob mit Crocs oder mit Kopftuch oder nicht, oder aus Afghanistan oder aus Tigray. Und das war wirklich eine der ersten Erfahrungen, die ich hatte. Und dann sind wir da öfter laufen gegangen und sind den Männern davongelaufen. Ich weiß noch, das haben sie oft so gesagt. Sie waren dann einfach dieses ständige Beobachtetsein, auch ständig keine Privatsphäre zu haben natürlich, keinen Raum, den man mal abschließen kann, nicht eine Toilette, auf die man sich mal zurückziehen kann. Man ist ja ständig ausgestellt in dieser Landschaft der Vertreibung, andauernden Vertreibung dann auch in so einem Lager. Und davor dann einfach, nicht davon zu laufen, aber sich zu ermächtigen, irgendwie zu sagen, okay, wir laufen jetzt jeder in seiner Geschwindigkeit und dann geht's los.
Und machen was Gutes für uns.
Genau, ja.
Und was hat dich besonders wütend gemacht?
Es gibt natürlich viele Momente der Verzweiflung, wenn man abends auch nach Hause geht. In meinem Fall waren das so 2-3 Kilometer. Ich habe in der Hafenstadt gelebt und man macht die Tür zu und es regnet oder es stürmt und es gibt eine Situation, die nur ja ein paar Straßen weiter entfernt liegt, in der Menschen gerade wirklich darum kämpfen, nicht den Berg runtergespült zu werden. Menschen im Rollstuhl nicht fliehen können, in dem Matsch stecken bleiben, wo einfach eine drastische Entrechtung stattfindet und du kannst nichts dagegen tun. Oder
die Hilflosigkeit.
Und ich glaube, das macht einen wütend. Das gibt auch eine Unmacht natürlich vor so einer Ungerechtigkeit, die dort passiert, die auch strukturell angelegt ist, wo man natürlich sagt, wir haben ja so eine Art Architektur der Abschreckungen, diese Lager dann gesehen, die darauf ausgelegt war, auch systematisch Leute fernzuhalten. Und diese Konsequenzen, die menschlichen Konsequenzen, einen Menschen auch zu brechen, nicht nur physisch der Naturgewalt auszusetzen, irgendwo in irgendwelchen Olivenhainen, wo man sich selbst überlassen ist, sondern eben auch psychisch immer wieder an den Rand zu bringen, das macht natürlich wütend. Und das ist nicht nur in einem Lager wie in Moria der Fall, sondern auch wenn man dann in Bosnien und Herzegowina ist und dort brutale Pushbacks mitbekommt oder die Folgenlosigkeit der Rechtsverletzung dann im Mittelmeer und auch an anderen Grenzen, ja, an die wir ja auch immer wieder aufgebrochen sind. Also, wenn ich jetzt sage, wir, also irgendwie journalistisch natürlich auch in Teams zusammengearbeitet haben, aber wo man einfach sagt, da ist wahnsinnig wenig aufgearbeitet worden von den Rechtsverbrechen, die wir eigentlich auch dokumentiert haben.
Flucht, schreckliche Schicksale, eine zynische Politik, du hast sie eben erwähnt, Ausgrenzung. Darüber zu recherchieren und zu schreiben, ist ja auch für dich als Journalistin belastend. Nun beschäftigst du dich seit vielen Jahren mit dem Thema. Was hat dich eigentlich dazu getrieben?
Ja, oft schaut man so zurück und man kann gar nicht genau sagen, warum man etwas rational macht. Ich glaube, es ist ganz oft aus dem Gefühl heraus, natürlich auch aus dem Privileg, dass ich mich bewegen kann. Ich war früher viel unterwegs, bin viel gereist und hatte diese Freiheit, mich zu bewegen. Ich habe auf diesen Reisen sehr viele Menschen getroffen, die das nicht konnten und die mir oft die Frage gestellt haben, lebst du dein Leben oder lebt dein Leben dich? Also kannst du dich frei entscheiden, wie du die nächste Woche verbringen willst? Und das konnte ich. Und das konnte ich vor allem auch wegen meinem Pass. Und das war, glaube ich, manchmal findet man sich an Orten einfach wieder und trifft auf Menschen, wo man dann merkt, da ist es gut, gerade zu sein. Und auch gewisse Zeitzeugenschaft vielleicht auch zu leisten. Ich war jetzt 5 Jahre auf dieser Insel und irgendwann wächst auch die Verantwortung zu sagen, okay, man fügt das dann zusammen zu einem Buch oder zu einer Erzählung auch, die natürlich immer auch voller Lücken bleibt, weil ich bin natürlich dann nicht überall dabei. In diesen Fragmenten der Erzählung liegt auch die eigentliche Erzählung der Flucht für mich, weil die Leute immer wieder verschwinden, weil sie fernab der Öffentlichkeit unterwegs sind, weil sie nicht gesehen werden dürfen. Und ich mich dann dort auch in diesen Räumen zu bewegen, das ist natürlich nicht immer einfach. Wir haben extreme Einschränkungen der Pressefreiheit. Wir haben eine Situation, in der wir oft abgeschnitten werden von den Leuten. Aber genau das ist dann auch der Antrieb zu sagen, nee, aber das darf nicht sein. Wir müssen im Gespräch bleiben. Wir müssen sehen, was passiert. Wir müssen beobachten dürfen.
Dafür sind wir JournalistInnen eigentlich da. Benutzt du eigentlich den Begriff Flüchtlinge oder Geflüchtete?
Ja, im Englischen finde ich das immer so viel einfacher, weil das ein rechtlicher Begriff auch ist, Refugee. Und Asylum Seeker ist dann wiederum ein anderer. Und ich würde immer unterscheiden, wenn jemand in einem Asylantrag noch steckt, also dann asylsuchende Person ist oder anerkannten Fluchtstatus hat. Ich sage geflüchtete Person, aber da fallen auch migrierende Menschen einfach oder fliehende Menschen generell drunter. Aber das kann man dann immer noch aufspalten. Ja. Das ist immer, die Sprache spielt ja eine richtig große Rolle.
Ja, ich frage deswegen, weil der Begriff Flüchtling ja inzwischen als abwertend gilt seit einigen Jahren. Und viele Organisationen ihn auch ablehnen und ausschließlich von Geflüchteten sprechen. Und ich habe darüber mit Andreas Kossert diskutiert. Das ist auch ein Migrationsexperte, der ein großartiges Buch geschrieben hat über Flucht als Menschheitsgeschichte. Und Andreas Kossert, und das fand ich irgendwie total interessant, ist total dagegen, den Begriff Geflüchtete zu benutzen. Denn er sagt, das hört sich ja so an, als sei die Flucht irgendwann beendet. Und eigentlich wüssten wir doch, sie endet praktisch nie. Zum einen bleibt sie im Kopf, selbst wenn die Menschen angekommen sind. Sie bleibt durch die Erinnerung, sie bleibt durch die Traumata. Und zudem kommen ja viele Menschen nie wirklich an.
Ja, das stimmt. Also ich kann diese Kritik absolut verstehen und ich finde auch an dem Begriff Flüchtling nichts jetzt Verwerfliches an sich. Das ist ja auch wirklich dann, wenn man es rechtlich betrachtet oder der juristischen Sprache, auch ein vollkommen vertretbarer Begriff. Ich verstehe auch, dass dieses Nicht-Ankommen, ja, dass man auch geflüchtet wird, das hat natürlich auch etwas Passives, ja. Und weil ist man ja aktiver Mensch, man handelt, man ist unterwegs, man überlebt jeden Tag, man widersetzt sich diesen Widerständen der Natur oder der Bürokratie, der physischen Gewalt auch. Deswegen kann ich das auch total verstehen, wenn man das ablehnt. Ich glaube, das Schönste ist, wenn wir irgendwann zu den Namen der Menschen zurückkehren.
Wenn Frauen ihre Heimat verlassen und sich auf in der Regel einen sehr gefährlichen Weg machen, gibt es dafür andere Gründe als bei Männern?
Es gibt nicht andere Gründe, würde ich sagen. Es gibt mehr Gründe. Ja, wir haben natürlich politische Verfolgung. Wir haben, wenn du in der Opposition bist und ein Land verlassen musst, das kann Mann und Frau passieren. Aber natürlich kommt bei Frauen noch sexualisierte Gewalt dazu. Gewalt, die als Waffe im Krieg eingesetzt wird, die in Konflikten verwendet wird. Wir haben auch die Situation, dass natürlich häusliche Gewalt und auch die Situation vor Ort oft in den Familien für die Frauen ein Fluchtgrund sein kann und sie sich dann auf den Weg machen, oft aber mit weniger finanziellen Mitteln als die Männer und dann
und oft auch mit Kindern.
Oft mit Kindern, genau. Oft mit Kindern. Und das hat dann zur Folge, dass es einfach viel weniger Frauen sind, die sich oft auf den Weg machen, die auch gar nicht, ja, das Geld zum Teil haben, weiterzukommen und die dann vor allem auch auf der Flucht natürlich nochmal anderen Gefahren ausgesetzt sind.
Also auch, weil Frauen ja in der Regel in diesen Ländern für die Ernährung der Familie zuständig sind, weil sie auf den Feldern arbeiten. Wenn es eine Dürre gibt oder Überschwemmungen gibt, können sie ihrer Familie nichts zu essen geben, also machen sie sich auf den Weg. Was haben dir geflüchtete Frauen erzählt, warum sie weggegangen sind aus ihrer Heimat?
Wir waren letztes Jahr im Niger. Das ist eines der Länder, wo Europa auch ein Migrationsabkommen hat seit 2015. Jetzt ist es gekippt worden im letzten Jahr mit dem Putsch. Aber da haben wir wahnsinnig viele Frauen gesehen, die aus dem Süden des Landes in den Norden geflohen sind wegen dem Klima. Und die einfach gesagt haben, ja, wir kriegen unsere Kids hier nicht durch. Ne? Wir müssen irgendwie schauen, dass wir die nächsten Jahre überleben können. Da sind viele mit der Familie, also auch mit ihren Männern und Eltern geflohen und andere, die dann aber wiederum auch sich getrennt haben auf dem Weg, die dann dort waren in IDP-Lagern, das heißt also internally displaced Lagern, das ist also die binnenvertriebenen Lagern und da ist wirklich keine Elektrizität mehr und da gibt es dann auch keinen Infopoint oder irgendwo, wo man sich hinwenden kann, wenn man eine Anwaltsfrage oder so macht.
Der Staat kümmert sich auch nicht um seine Binnenflüchtlinge?
Natürlich in einer Situation, wie der Niger lange war und auch ist, haben die kaum Ansprechpartner. Ne? Also da ist es dann schon so, dass die Hauptfrage oft da ist, also wenn man sich vorstellt, okay, ich brauche irgendwie, ich bin erkrankt, ich habe eine chronische Krankheit zum Beispiel auch, wie Tuberkulose oder Krebs, dann kann das auch ein Fluchtgrund sein, ins Krankenhaus irgendwo hinzukommen. Ne? Also dass man dort versorgt wird, dass man das Gefühl hat, dass auch die Kinder versorgt werden, falls sie denn erkranken. Das ist auch ein Riesenthema, was ganz oft gerade bei Binnenvertriebenen der Fall ist. Und das kann der Staat dann auch nicht immer garantieren natürlich, wenn eine Gesundheitsversorgung sowieso schon zusammengebrochen ist. Und dann geht man vielleicht ins Nachbarland und dann schaut man vielleicht nochmal eine Stadt weiter. Und also das ist ganz oft so dieses Geld auch sammeln für den nächsten Step. Ja, also wo geht's mir dann vielleicht besser? Wo kann ich denn mal ankommen?
Auch? Und woher haben diese Frauen dann ihre Informationen, wo es möglicherweise für sie und ihre Familie besser sein könnte?
Ja, das Handy spielt natürlich eine riesengroße Rolle, sich zu vernetzen, auch mit anderen Menschen, die geflüchtet sind. Google Maps ist ein wichtiges Ding, ist auch einfach zu verstehen, okay, wo komme ich weiter, wo gibt es einen Fluchtweg, wo gibt es keinen, wo sind auch Schlepper auf dem Weg, denen ich ja vermeintlich vertrauen kann oder eben nicht. Ja, also das ist, da ist ein, ja so eine richtige, ich sag mal, so eine
Infrastruktur,
in der man sich dann auch bewegt und wo man vielleicht von einer Nachbarin hört, du, bei mir hat es geklappt, bei meiner Schwester hat es geklappt und vielleicht kommst du da ja auch so raus.
Die Information über einen Ort, wo das Leben tatsächlich besser ist?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich hatte mit vielen Menschen Kontakt, die einfach gesagt haben, sie müssen nur in Sicherheit. Also es geht gar nicht, es geht wirklich nur darum, dass sie jetzt den nächstbesten Ort erreichen, die zum Teil auch zum Beispiel aus Afghanistan geflohen sind, dann in der Türkei waren und gemerkt haben, wir kommen hier nicht weiter, ich kann hier nicht in die Universität gehen, meine Kids können nicht in die Schule gehen. Und ich habe hier keine Zukunftsperspektive, also müssen wir weiter, ja. Aber so dieses, ich suche mir jetzt einen Ort aus, an dem ich gehen will, ob es jetzt Dänemark oder Deutschland ist, das ist oft gar nicht so der Fall. Ich würde eher sagen, es war dann ein Traum, Sportlerin zu werden oder zu sagen, ich will aber Medizin studieren oder ich will Krankenschwester werden. Das hört man ganz oft. Und wenn das dann an einem Ort nicht möglich ist, weil es keinen Asylstatus dort gibt, weil die Unis geschlossen haben für dich, weil du einfach in irgendeinem Lager versauerst, dann ja, ist natürlich der nächste Schritt wieder gefragt. Aber es war selten so, außer natürlich bei Familiennachzug, dass ich wirklich gehört habe, okay, wir wollen nach Berlin. Ne? Also habe ich eigentlich selten gehört.
Mhm. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Was sind denn die größten Bedrohungen für Frauen auf der Flucht und Mädchen?
Ja, die sexualisierte Gewalt.
Wie äußert die sich? Also wer sind die Angreifer? Wer sind die Täter?
Ich glaube, also das ist einfach extrem vielschichtig. Du kannst natürlich in so einem kruden Netzwerk auf Menschen treffen, die dich einfach vollkommen in den Schatten ziehen, ne? Die einfach
die eigenen Landsleute auch?
Auch natürlich, klar. Es wird auch oft einfach als Erpressungsmittel eingesetzt, dass man das Schlepper sagen, naja, wenn du jetzt mir hier mit mir eine Woche bleibst, dann kommst du einen Schritt weiter. Das war jetzt auch gerade viel in der Wüste, haben wir das erlebt, dass ich glaube wirklich jede zweite Frau, mit der ich gesprochen hatte, hatte eine Vergewaltigung hinter sich und oder war schwanger. Und das sind diejenigen gewesen, die es dann nicht in Richtung Libyen geschafft hatten. Und auch in diesen Gefängnissen, die ja auch oft mit systematischer Entrechtung und mit Folter und auch sexualisierter Gewalt arbeiten, in Libyen zum Beispiel, da ist das an der Tagesordnung. Ja. Und das hat natürlich, also das einzusetzen auch als Scham, Gefühl, die Leute zu brechen und auch als Bezahlung zum Teil, dass du überhaupt irgendwie weiterkommst, dass du in vermeintliche Sicherheit kommst, das ist schon einfach ein Dauerthema für Menschen für Frauen auf der Flucht. Und dann aber auch, wenn du ankommst.
Ja, also, das wollte ich gerade fragen. Wenn diese Frauen dann zum Beispiel nach Europa kommen, die Bedrohung hört ja hier nicht auf.
Ja, genau, also es gibt, es gab diesen Satz auch mal von auch einer Frau aus Afghanistan, die wurde immer Mama Mariam oder die Anwältin genannt, die hat die afghanische Community geleitet in Moria, also geleitet meine ich, die war die Community, also es gab so eine Art Community Leader System, wo jede Nation so eine Leitung bekommen hat und sie war die erste Frau, die das für die afghanische Gemeinde übernommen hat und die hatte zwei Mädels und die hat einfach gesagt, ja, es ist das Einzige, was sicher ist, ist, dass es nie sicher bleibt, ne? Also dass wir immer in Bewegung sein müssen, dass es immer eine Situation gibt, die du nicht hundertprozentig im Auge behalten kannst, ne? Sie war ständig am Gucken, wo könnte die nächste Gefahr lauern?
Unter anderem zum Beispiel in Europa auch Menschenhandel.
Ja, natürlich.
Lass uns doch mal über europäische Asylpolitik reden.
Genau, lasst uns doch endlich mal über die wirklich wichtigen Sachen sprechen.
Dum-tschick, gedum-tschick, dum-tschick, gedum-tschick,
dum-tschick. He's Mr. Know-it-all.
Endlich hat sich die EU darauf geeinigt, härter gegen die ganzen Illegalen vorzugehen. Ist doch völlig richtig, die Flüchtlingsströme gleich an den EU-Außengrenzen zu stoppen und erst gar nicht massenhaft reinzulassen. Sonst steht bald ganz Afrika vor den Toren Europas. Ist natürlich nicht schön, wenn die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Aber warum machen die das überhaupt? Die meisten sind doch gar keine echten Flüchtlinge. Niemand hat ja was dagegen, wenn die Leute aus der Ukraine bei uns Asyl bekommen. Wobei, schön wär's, wenn die mal arbeiten würden, statt unser Bürgergeld zu kassieren. Aber was wollen all die hier, die eine ganz andere Kultur haben und hier nicht hingehören? Warum wollen die alle nach Deutschland? Das können wir uns doch gar nicht leisten. Und dann werden sie kriminell und trotzdem nicht konsequent abgeschoben. Unser Asylrecht kann doch nicht die Probleme der ganzen Welt lösen. Und schon gar nicht kann Europa die ganze Welt aufnehmen.
Dumm, tschick, gedumm, tschick.
Franziska, so unerträglich dieser Besserwisser daherkommt, hat er nicht irgendwo auch ein bisschen recht, wenn er sagt, wir können in Europa nicht alle Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen?
Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum zu sagen, also ich wenn man sich das mal vorstellt, also die größten Industrienationen, die nehmen wirklich nur einen Bruchteil von den Menschen auf, die auch in die Nachbarländer fliehen, die auch innerhalb der eigenen Länder fliehen müssen und unterkommen. Es geht wirklich darum, das eigene Recht wieder einzuhalten. Ne? Also das Asylrecht nicht abzuschaffen, nicht vor den Bug zu schmeißen.
Bei uns steht es im Grundgesetz. Und auch das wollen ja einige PolitikerInnen abschaffen.
Genau, und das ist ja schon an vielen Grenzen gebrochen. Es ist wirklich schwierig geworden in Europa, um Asyl anzufragen. Es gibt kaum legale Wege, um hier anzukommen. Deswegen müssen sich Menschen auf immer gefährlichere Wege begeben. Das sehen wir weiterhin jetzt auch. Wenn es zu illegalen Pushbacks in Griechenland zum Beispiel kommt, dass Menschen dann einfach sagen, okay, wir müssen andere, längere, gefährlichere Wege wählen. Deswegen ist auch sind dann wieder so Routen wie Libyen, Italien, die sich dann wieder etablieren oder auch von den Kanarischen Inseln, dass da einfach viel mehr Leute dann ankommen, auch von Mauretanien oder Senegal aus. Und das ist natürlich dann eine Situation, die sich immer verschiebt. Diese Fluchtwege verschieben sich und wir haben wirklich eine extrem schwierige Ankunft. Und wir haben nicht die Situation, das Asylrecht, dass wir es uns leisten könnten, das Asylrecht abzuschaffen. Und ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen in dieser Forderung, ne? Zu sagen, naja, wir können nicht alle aufnehmen. Das machen wir aber auch schon lange nicht. Ne? Es geht wirklich darum, einen geregelten Zugang zu einem Asylverfahren zu gewährleisten in Europa.
Und sich dadurch auch zum Beispiel an die Genfer Konvention, die Flüchtlingskonvention zu halten und Ähnliches. Jahrelang hat sich die EU über Migration gestritten und Ende 2023 sich auf eine Verschärfung geeinigt. Also verpflichtende Grenzverfahren, Verweisen auf Drittstaaten und so weiter und so weiter. Jetzt sind durch die Europawahl rechte und rechtsextreme Parteien weiter gestärkt worden. Heißt das, Europa wird sich noch mehr abschotten? Was denkst du?
Ja, leider sehen wir im Moment einen Trend, der zu einer Fluchtverhinderung führt. Ja, wir haben eine Situation, dass wir, wie wir schon gesagt haben, wir haben geltendes Recht, wir haben internationales Recht, nationales EU-Recht. Und das wird kontinuierlich an den Grenzen gebrochen. Wir haben wirklich eine Form der rechtlichen Parallelwelt auch, die wir sehen, dass Menschen, die da jetzt ankommen, einfach keinen Zugang mehr zu Grundversorgungsstrukturen oft haben, dass sie zurückgedrängt werden, also Stichwort illegale Pushbacks.
Oder dass sie ins Wasser zurückgeworfen werden im Mittelmeer und ertrinken.
Genau, systematische Abschreckung in dieser Form auch. Dieses Zurückziehen auch auf türkisches Gewässer zum Beispiel. Davor muss, also wenn wir jetzt wieder beim Thema Gewalt sind, also dieses erzwungene Entkleiden von Menschen, dieses wirkliche, diese Erniedrigung, die stattfindet, die ja auch vielfältig dokumentiert ist, dass die keine Folgen hat, sondern dass wir sagen, naja, wir bauen jetzt eigentlich ein System mit den neuen Regeln, was das dann betoniert, ne? Was wiederum Lagerverhältnisse
schafft. Das sozusagen schafft, Unrecht zu Recht macht.
Genau, das auch. Und die vor allem nicht aus der Vergangenheit lernt. Ne? Also wo wir sagen, wir haben doch jetzt gesehen, wozu Moria geführt hat. Dass wenn man ein Asylsystem auf Pufferzonen auslagert, auf Inseln und Leute zusammenfährt an einem Ort, dann ist das ja keine gute Idee. Das führt eben zu massiven humanitären Notständen und es entrechtet Menschen systematisch und da müssen wir wegkommen. Und das aber dann eigentlich, ja, jetzt nochmal rechtlich auch möglich zu machen. Das macht mir große Sorgen. Und gleichzeitig wird die Gewalt nicht abnehmen, weil die Grenzschützer, die sowas ausführen, gerade das Signal bekommen, sie haben eigentlich nichts zu befürchten.
Wir haben ja zurzeit die höchsten Flüchtlingszahlen seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube sogar die höchsten überhaupt, seitdem es solche Erhebungen gibt. Und trotzdem tun ja viele PolitikerInnen und nicht nur von der extremen Rechten so, als könnte Migration einfach abgeschafft werden. Als würde es nicht immer wieder Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen geben, die sich auf die Flucht machen oder auf die Flucht machen müssen, schlicht um ihr Leben zu retten. Was kann man denn gegen diesen Mythos, wir können Flüchtlinge einfach ausblenden und dann gibt es keine Fluchtursachen mehr und dann gibt es keine Menschen mehr, die in unser Land wollen und an den Grenzen stehen. Was können wir tun, um diesen Mythos zu entkräften?
Ja, es ist wahnsinnig schwer natürlich, da eine Begegnung zu schaffen für Menschen, die sich vielleicht gar nicht in der Situation wirklich gut auskennen oder auch erkennen, dass Migration an sich ja das Symptom von sehr vielen Krisen, des multiplen Krisen, die wir auch auf der Welt gerade sehen und nicht die Ursache, nicht die Krise an sich. Die Krise an sich ist auf den Rücken der Menschen, die fliehen. Und dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, ja, wie können wir Menschen würdevoll unterbringen? Wie können wir eine Zukunft für uns alle gestalten, in der wir leben wollen? Und dabei ja schon anzufangen, zu sagen, naja, es ist ja jetzt kein Garagentor, was irgendwie auf und zu geht. Und dann ist diese Realität nicht mehr da, sondern sie verschiebt sich einfach. Sie verschiebt sich in Räume, die dann nicht mehr zugänglich sind von Journalisten, Journalistinnen, wo Menschen keine Anwälte haben, die an die sie sich wenden können, wenn sie zusammengeprügelt werden, wo keine medizinische Hilfe da ist, wo sie einfach aus der Öffentlichkeit verschwinden. Und dieser Preis, ich weiß nicht, ob Leute wissen, die das sagen, man kann das beenden, dass das auch damit einhergeht, dass Leute verschwinden. Und wenn Menschen verschwinden und wenn es ganz ruhig wird, dann spielt ja der Tod eine große Rolle.
Dann müssten wir uns eigentlich erst recht Sorgen machen.
Ja, absolut. Und das sehen wir. Das haben wir in Libyen gesehen. Das sehen wir gerade im Libanon, wo die ganze syrische Gemeinde extrem in Panik ist seit dem neuen Abkommen der EU-Kommission mit Libanon, die einfach auf offener Straße zum Teil verhaftet werden, zurückgeführt werden nach Syrien und dort im Gefängnis teilweise landen. Das ist natürlich eine Angst und auch ein Zustand, in dem man dann Menschen bringt. Ne? Ja, den muss man aushalten. Also dann politisch vielleicht. Ich wüsste nicht auch moralisch, wie man das aushalten kann. Ich wünsche mir, dass Leute wirklich verstehen, dass wenn es bedeutet, Leute auszublenden, dass wir dann über libysche Foltergefängnisse reden müssen. Mhm. Dass das Migrationsmanagement im Ergebnis auch bedeuten kann.
Und dass Demokratie doch eigentlich für uns auch bedeutet, dass wir das humanitäre Völkerrecht achten müssen und dass wir eben auch für andere Menschen einstehen müssen.
Genau, und das ist vor allem, wenn, ich sag mal, die Grenzen undemokratisch sind, dass es auch für die eigene Demokratie natürlich gefährdend ist. Dass das, was in den Rändern passiert, und das war auch das, was ich immer versucht habe, in den letzten Jahren auch in meinen Recherchen nachzuvollziehen, sozusagen von den Rändern aus ins Zentrum zu gucken. Das ist ja nicht entkoppelt. Das gehört ja zusammen. Ja, also das, was wir in Brüssel entschieden sehen oder in Berlin, das hat ja direkte Auswirkungen dann auf die Ränder und dann aber auch wieder zurück. Also es strahlt sozusagen natürlich auch in die eigenen Gesellschaften aus. Und da gibt es ja eine tolle auch Fluchtforschung, die das auch wissenschaftlich belegt. Und es wurden sehr viele wichtige Bücher in den letzten 2 Jahren geschrieben, wo ich mir immer hoffe, dass die Leute das lesen. Und was eigentlich dann auch wirklich auf dem Spiel steht, ne, in der eigenen Demokratie.
Indem es unsere Gesellschaft, wenn wir so etwas mit ansehen und letztlich akzeptieren, dass es unsere Gesellschaft auch brutalisiert.
Ja, mit Sicherheit ist es eine Gewöhnung an eine Brutalität. Also wenn mir zum Beispiel schon, egal in welchem Kontext jetzt, der Flucht oder auch von Kriegen oder im Konflikt, wenn gesagt wird, man muss etwas aushalten, man muss Bilder aushalten, wir müssen das nicht aushalten. Das ist nicht richtig.
Wir können es ändern.
Wir können es ändern. Es darf, gewisse rote Linien sind da aus einem Grund. Und gerade sehen wir eine Verschiebung, dass es immer mehr rote Linien gibt, die einfach durchtrennt werden. Und dass diese Errungenschaft des internationalen Rechts, des Völkerrechts, dass das nicht mehr nur simuliert wird, sondern auch geändert wird, gebrochen wird, vorsätzlich gebrochen wird, dass es dort auch keine Folgen gibt. Das ist etwas, was uns alle beschäftigen sollte, weil das ist so wichtig, dass das erkämpft wurde. Und das hat dann auch wichtige historische Gründe, dass das so eingerichtet wurde.
Gibt es eigentlich irgendein Land, wo du sagen würdest, ja, das macht es richtig?
Also ich glaube wahrscheinlich nicht. Es ist eine Utopie. Ich war natürlich jetzt auch nicht überall. Deswegen, ich spreche immer gerne über Beispiele, wo ich selber gesehen habe, wie es abläuft. Aber es gibt natürlich einzelne Systeme oder auch Kommunen, allein wenn man jetzt über Deutschland spricht zum Beispiel, die vieles richtig machen. Wo sehr viel da einfach noch da ist an Menschlichkeit und auch an Zusammenhalt und wo diese Begegnung stattfindet und wo auch das Komplexe ausgehalten wird. Auch zwei Gedanken, sag ich mal, auf einmal, die vielleicht nicht zusammenpassen, irgendwie halten zu können. Das passiert schon. Da habe ich zum Beispiel in Deutschland tolle Erfahrungen gemacht mit Gemeinden, die einfach gesagt haben, naja, wir sind nett zu den Leuten. Wir versuchen unser Bestes. Es ist nicht immer einfach. Ja, ich schwitze dann auch manchmal nachts, wenn ich mir da überlege, wie kriegen wir irgendwie die Menschen unter oder wer geht jetzt in die Schule und wie viele Kita-Plätze und so. Und das sind ja strukturelle Probleme, die wir sowieso in Deutschland haben. Aber wir versuchen das jetzt. Und das muss ich sagen, also das im Kleinen immer wieder zu sehen, auch in Gemeinden in Griechenland, auch in Gemeinden in Bosnien zum Beispiel, das ist natürlich immer da. Nachbarn, die klopfen und sagen, in einem Haus, wie von dem Teil, den ich gerade gelesen habe, in so einem Abrisshaus, wir haben hier einen Sack Kartoffeln und hier noch Zwiebeln und morgen kommen wir wieder. Das sind so Momente, wo man irgendwie merkt, ah ja, okay, also was ist denn das Land? Ne? Also das Land sind ja vor allem die Menschen, die darin wohnen und die machen sehr vieles auch noch richtig.
Es gibt ja manchmal auch auf einer anderen Ebene Lichtblicke. So hat der Europäische Gerichtshof ja vor kurzem den Flüchtlingsschutz für Mädchen gestärkt. Wenn Mädchen so in Europa aufwachsen, sagt das Gericht, dass es für sie, der drückt es so nett aus, identitätsbildend war und vor allen Dingen eben Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern für sie wichtig geworden ist und das in ihren Heimatländern nicht möglich ist, muss das als Asylgrund berücksichtigt werden. Ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder?
Ja, finde ich auch. Ja, absolut. Also ich glaube, dass das, was ich immer wieder gehört habe, zum Beispiel auch bei vielen Frauen, jetzt nochmal zurück in Moria, das war dieses auch für sich eintreten. Ne? Das war auch eine ganz starke Artikulation, dass ich will aber etwas erreichen. Und auch wenn ich jetzt hier gerade keine Uni habe, keine Schule habe, dann fange ich an, Gedichte zu schreiben. Oder ich habe immer ein Lederbuch dabei, wo ich meine Notizen eintrage. Oder ich mache eben eine Sportgruppe auf. Oder ich mache eine Fashion-Show, gab es auch. Also wir haben natürlich so viele Dinge auch erlebt, wo Frauen einfach von sich aus auch immer wieder artikuliert haben, was sie brauchen und Mädchen. Und wofür sie sich einsetzen, gerade auch zur Corona-Zeit zum Beispiel, haben ein ganz eigenes Hygienekonzept für Moria entwickelt an einem Ort, wo es also wirklich, es gab keine Mülleimer oder Postkästen oder irgendwas. Auch das zu sehen, glaube ich, auch wenn sowas entschieden wird, ne, was da eigentlich dann auch selbst schon aus dieser Eigeninitiative hochkommt von ganz vielen Frauen, die sich dafür einsetzen, die dann später vielleicht auch in die Politik gehen, die das gesehen haben, die eben nicht so entrückt waren, vielleicht in irgendeiner Talkshow zu sitzen und zu sagen, na ja, okay, also jetzt reden wir mal über dieses Migrationsthema, aber vielleicht war man selber noch nicht dort, ne, oder hat das irgendwie, ich habe es ja auch nie erlebt, aber diese Frauen haben das erlebt und die können dann sagen, was es braucht.
Es gibt auch bei diesem Thema, und ich finde, das hört man bei dir ganz deutlich, auch Hoffnung, auch schöne Erfahrungen, menschliche Erfahrungen. Ganz toll, dass du da warst, liebe Franziska. Danke.
Vielen Dank.
Oft fällt es uns gar nicht auf, weil wir es so gewohnt sind. Aber die meisten Medien sind richtige Männermedien. Deshalb wird sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. Hier in diesem Podcast aber nicht.
Hallo Bascha, hier ist Georgia aus Frankreich und du hast sicherlich mitbekommen, was hier in den letzten Tagen so los war. Das neue Linksbündnis hat überraschenderweise die Parlamentswahlen gewonnen, der Rechtsruck wurde also gerade so nochmal verhindert und viele sind nach der ganzen Aufregung jetzt echt reif für einen ruhigen Sommer. Aber von wegen Ruhe, in ein paar Tagen schon starten die Olympischen Spiele in Paris. Für die Eröffnungszeremonie am 26. Juli wurde eine pompöse Parade entlang der Seine angekündigt, die in eine Riesenparty in der Nähe des Eiffelturms münden soll, mit Show-Acts und allem drum und dran. Doch wer darf den Gastgeber Frankreich bei solch einem Spektakel musikalisch repräsentieren? Diese Frage sorgte für viel Furore. Dabei kommt eigentlich nur eine in Frage. Aya Nakamura. Die 29-Jährige gilt als die meistgehörte französische Sängerin der Welt. Bestimmt kennst auch du ein paar ihrer Hits wie Jaja oder Copine. Sie zierte auch als erste schwarze Künstlerin das Cover der Pariser Vogue und war eine der wenigen französischen Gäste der diesjährigen Met Gala in New York. Angesichts dieser Bilanz kursierten monatelang Gerüchte, wonach Nakamura für den Auftakt der Olympischen Spiele ein Stück von Edith Piaf performen könnte. Für Rechtsextreme ein Affront. Es hagelte rassistische Kommentare, einige Menschen protestierten sogar, denn mit ihrem Street-Slang und afrikanischen Einflüssen würde Nakamura die französische Sprache verschandeln, so der Vorwurf. Doch Präsident Emmanuel Macron stellte sich entschieden hinter die Sängerin. Seitdem gilt ihre Performance als offenes Geheimnis und sie ist erfolgreicher denn je. Diese Gerüchteküche war aber nicht nur gut PR für die Künstlerin, sondern hatte auch politische Auswirkungen. Nakamura, die bisher zur Politik immer schwieg, mobilisierte vor dem entscheidenden Wahlgang am Wochenende medienwirksam gegen rechts. Ich weiß jetzt, welchen Stellenwert Rassismus im Land hat, schrieb die Sängerin auf X und erklärte, sie wolle nun ihre Reichweite gegen Hetze nutzen. Offensichtlich war sie damit erfolgreich. So war die Blockade der Rechten in letzter Sekunde vielleicht nicht nur der enormen Wahlbeteiligung geschuldet, sondern auch ein bisschen Aya Nakamura und ihren Fans.
Hey, liebe Georgia, danke für diese Geschichte. Georgia Grimaldi berichtet aus Frankreich für das Netzwerk Deine Korrespondentin. Das Netzwerk will Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu in den Shownotes. Noch etwas anderes fällt uns häufig erst dann auf, wenn er besonders krass daherkommt. Der alltägliche Sexismus. Silke Burmeister reagiert da besonders empfindlich und erzählt uns, worüber sie sich gerade aufregt. Hier in ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich mal wieder. Und langsam komme ich von meinen 180 PS auch wieder runter. Was ein Glück, dass diese Fußball-EM sich ihrem Ende nähert. Denn was es an brusthaargetränktem Chauvinismus in den letzten Wochen zu beobachten gab, wurde von Tor zu Tor unangenehmer. Man könnte natürlich sagen, es sei meine Schuld, dass ich in einer städtischen Gegend wohne, in der die Menschen drängen, wenn sie von allen gesehen und gehört werden möchten. Von daher will ich mich auch nicht beschweren, dass Menschen sich in der Öffentlichkeit versammeln, um ihrer Freude über den Sieg ihrer Mannschaft Ausdruck zu verleihen. Aber dass man, wenn man dafür Autos nutzt, um an der Sitzheizung die täglich dicker werdenden Eier auf Temperatur zu halten, das nicht unauffällig tut, ist irgendwann nur noch nervig. Zumal es ja darum zu gehen scheint, sich mit seinen dicken, schweren, extrem teuren Prollkarren von Mercedes so im städtischen Bereich zu positionieren, dass alle anderen sich nicht mehr bewegen können. Dabei wird gehupt und Nationalflaggen werden geschwenkt, dass man sich fragt, ob es in einem immer nationaler werdenden Europa eine gute Idee ist, die unterschiedlichen Länder gegeneinander antreten zu lassen, anstatt vielleicht einfach Mannschaften mit FußballerInnen unterschiedlichster Nationalität gegeneinander spielen zu lassen. Jedenfalls wuchs von Tor zu Tor die Breitbeinigkeit und der männliche Habitus, sich aufzuplustern und die geschwollene Brust anderen in den Weg zu stellen. Vorzugsweise vom schwarzen 600 PS starken Auto aus dem heraus die Landesflagge weht. Ich habe keine Frau ein solches Auto fahren sehen, es waren immer Männer. Männer, die in Verlängerung von Nase, Schwanz und Mittelfinger mit fahrbaren Waffen die Straßen besetzen und berauscht vom Sieg ihres wie auch immer bekloppten Landes über ein anderes hupen. Ehrlich gesagt, ich freue mich, wenn die Niederländer am Sonntag als Sieger vom Platz gehen sollten. Dann ist allenfalls ein Fahrradkorso und Klingelgebimmel zu erwarten. Apropos Niederlande. Ich war gestern im Blumenladen. Wir kamen darauf zu sprechen, ob man Männern andere Blumensträuße schenkt als Frauen. Ja, das tun die meisten. Aber Männer kaufen auch andere Blumen. Männer, so sagte die Floristin, wollen immer Sonnenblumen. Egal ob an Weihnachten oder im Sommer, immer fragen sie, ob es Sonnenblumen gäbe. Frauen, und da bestätigte mich die Floristin, wollen keine Sonnenblumen. Sie gelten als die Tauben unter den Blumen, ohne Charme und viel zu grobschlächtig. Männer aber finden die super, sagte sie, weil man sie sofort sieht. Man kann Sonnenblumen nicht übersehen. Sie sind wie ein schwarzer Mercedes, der hupend auf der Kreuzung steht, plump und geschmacklos.
Danke, liebe Silke. Niemand wird so schön wütend wie du. Aber wir wollen ja nicht in der Wut stecken bleiben, sondern uns auch freuen. Zum Beispiel über diese gute Nachricht, die das, worüber sich Silke so ärgert, mal positiv angeht. Habt ihr schon mal von Mikrofeminismus gehört? Da geht es darum, kleine, alltägliche Diskriminierungen erstens zu enttarnen, aber es dann auch mit diesem Wissen im Kopf anders, besser zu machen. Und das Ganze nicht laut, sondern eher subtil oder spielerisch. Zum Beispiel kann man dann beim Sprechen bewusst immer die weibliche Form benutzen. Oder man kann auf der Straße, wenn einem ein Mann entgegenkommt, nicht ausweichen, sondern vielleicht mal stur geradeaus laufen und gucken, wie er reagiert. Man kann einem kleinen Mädchen nicht sagen, dass es hübsch aussieht, sondern dass es groß und stark ist. Oder wenn man eingeladen ist, nicht der Frau, sondern dem Mann einen Strauß Blumen schenken. Beim Mikrofeminismus, und das finde ich so gut daran, geht es ja nicht um die Theorie, sondern es geht um das praktische, gelebte Leben. Dort, wo man die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen eben unmittelbar merkt. Dort, wo man sie unmittelbar greifen und begreifen kann. Diese Ungleichheit will der Mikrofeminismus durchbrechen. Und deshalb kann er eben auch ein Einstieg sein für alle, die dann weiter über den Feminismus nachdenken wollen und entsprechend handeln. Und man kann ja über die Social-Media-Plattform TikTok denken, was man will. Aber auf TikTok ist Mikrofeminismus ein richtiger Trend. Da findet man, ihr werdet es kaum glauben, zig Millionen Inhalte zu diesem Thema. Und was ist eure mikrofeministische Tat heute? So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Doch jetzt noch der kleine Werbeblock. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ihr sollt nicht gehen, ohne diese kluge Erkenntnis der amerikanischen Schriftstellerin Mary Ann Redmarker mitzunehmen. Ihre Erkenntnis passt nämlich auch wunderbar zum Mikrofeminismus. Mary Ann Redmarker hat einmal gesagt, Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die sagt, morgen versuche ich es nochmal. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.